Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon Susanne Lohweg, schönen guten Tag. Kultur ist wichtig, ein Teil der Identität eines Landes, eines Volkes. Wie sehr über Kultur gestritten wird, zeigt ein Beispiel aus der Westbank. Wie sehr Kultur hilft, Katastrophen zu bewerkstelligen, untermauern Gedichte auf dem Berliner Poesiefestival. Und wie nachhaltig Kultur ist, das beweist eine Basquiat-Ausstellung, die nach 40 Jahren realisiert wurde. Alles Themen der heutigen Sendung. Zunächst aber blicken wir auf die Kultur in der Ukraine oder besser auf den Staudamm in Nowa Kachowka. Ein Staudamm ist ja in der Regel ein gigantisches Bauwerk, das man braucht, um gewaltige Wassermassen zu kontrollieren. Eine Meisterleistung der Ingenieurskunst, unkaputtbar. Es sei denn, das Bauwerk wird mutwillig zerstört, wie gerade in der Ukraine geschehen. Zu Beginn der Woche wurde der Kachowka-Staudamm nach einer Explosion in Schutt und Asche gelegt. Die Folgen für Menschen, Natur, Tiere sind derzeit noch nicht abzusehen. Und auch die Zerstörung der Kulturgüter in der Region ist noch nicht zu ermessen. Über die kulturellen Schäden in dem Gebiet, dessen größter Teil derzeit russisch besetzt ist, konnte ich vor der Sendung mit Professor Kilian Heck von der Universität Greifswald sprechen. Er ist der Ukraine-Beauftragte des Deutschen Verbandes der Kunsthistoriker und er steht schon seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Austausch mit Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Professor Heck, in dem durch den Bruch des Staudamms bedrohten Gebiet befinden sich unter anderem archäologisch wertvolle Begräbnishügel, die dem Reitervolk des Skythen zugeordnet werden, sowie Kirchen, Museen, Gedenkstätten. Eine Siedlung aus der Eisenzeit ist auch dabei. Wie groß ist der Schaden nach Ihrer ersten Einschätzung?
Das, was wir von unseren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen am vergangenen Mittwoch gehört haben, also einen Tag nach Sprengung des Staudamms, ist, dass doch zum Beispiel von diesen von Ihnen angesprochenen archäologischen Stätten der Skythen mehrere hundert betroffen sind. Man muss sich das so vorstellen, diese Grabhügel, genannt Kurgane, sind eben die Begräbnisorte der Skythen und bergen mitunter sehr wertvoller archäologische Beigaben. Und die sind jetzt eben durch die Überschwemmung im Gebiet des Dniepro mit mehreren hundert Jahren nicht nur bedroht, sondern wohl auch leider teilweise zerstört worden. Das ist ein Beispiel. Es gäbe noch ein anderes. Es ist die älteste griechische Siedlung in diesem Gebiet. Man muss dazu wissen, dass es viele griechische Siedlungen 400, 500 vor Christus im Süden der Ukraine, insbesondere im Schwarzmeergebiet gab, ist wohl auch erheblich beschädigt worden.
Das heißt, die Schädigungen an den Kulturgütern sind nicht nur Schaden für die ukrainische Kultur, sondern doch auch von weltweiter Bedeutung, oder?
Ja, tatsächlich. Man muss es sich so vorstellen, dass die Ukraine als ja auch seit Jahrtausenden auch als Siedlungsort für verschiedenste Ethnien ausgesprochen viele archäologische Denkmale birgt. Und einige davon eben die der Skythen oder auch der Griechen habe ich schon erwähnt. Es wären darüber hinaus zum Beispiel aber auch die Orte der Varega-Kultur, die ja die Begründer der Kiewer Rus im 10. Jahrhundert insbesondere waren, zu nennen. Auch da dürften zumindest einige Exponate in den Museen auch betroffen sein. Wie groß und wie intensiv dieser Schaden jeweils sich bemisst, das konnten wir am vergangenen Mittwoch noch nicht in Erfahrung bringen.
Das wird ja vermutlich auch noch eine Zeit lang dauern. Also noch steht überall das Wasser. Wenn das abgeflossen ist, wird der Schlamm bleiben. Wie muss man da jetzt überhaupt vorgehen? Wie stelle ich mir das vor? Wird es dann Teams von Archäologinnen und Archäologen geben, die dorthin reisen, wenn möglich, um dann vor Ort zu helfen?
Das wäre wünschenswert, wenn das so wäre. Man muss dazu sagen, dass die Archäologie personell in der Ukraine eigentlich sehr gut aufgestellt ist und auch eine sehr intensive Forschung stattfindet. Aber wie wir alle wissen, ist ja auch nur ein Teil im Moment für die Ukraine als Gebiet forschbar und greifbar. Das ist eben das Gebiet nördlich des Dniepro. Die südlichen Teile sind ja nach wie vor russisch besetzt. Und insofern haben wir da weder eine genaue Schadensbilanz, noch können wir im Moment sagen, wie da überhaupt Rettungsaktionen stattfinden können. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt vielleicht, um das noch vorwegzunehmen, ist die Entfeuchtung von Exponaten. Sofern die eben in Museumsräumen gelagert sind und betroffen sind, wäre das jetzt auch angesichts der steigenden steigenden Temperaturen die Maßnahme, die zunächst einmal getätigt werden muss.
Sie sagen es gerade, ein großer Teil der zerstörten Gebiete, der zerstörten Kulturgüter befindet sich in russisch besetzten Gegenden. Inwieweit kann man überhaupt abschätzen, hat da jemand Interesse daran, ukrainisches Kulturgut tatsächlich wiederherzustellen, zu retten?
Sie meinen auf russischer Seite ukrainisches Kulturgut zu retten?
Genau.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, das ist natürlich ein Kulturgut der Menschheit auch insgesamt. Ja, also das ist absolut für alle von Interesse, es zu retten. Ob es denn dann getan wird, ist eine ganz andere Frage. Ja, darüber habe ich überhaupt keine Aussage. Aber das, was wir in den letzten Monaten oder im vergangenen Jahr erfahren haben in Bezug auf Kulturgutzerstörung und auch Kulturraub ist exorbitant seitens der russischen Aggressoren. Ich erinnere nur daran, dass wir kurz nach der Befreiung von Kherson die beiden Museen, die beiden größten Museen in Kherson, was ja auch im Überschwemmungsgebiet liegt, beraubt wurden seitens der russischen Armeeeinheiten und jeweils aus dem Kunstmuseum und aber auch aus dem Regionalmuseum von Kherson ungefähr jeweils 15.000 Objekte entwendet wurden mit weitgehend unbekanntem Ziel. Also es ist richtig gehend Beutekunst gemacht worden. Und das alles lässt natürlich in Bezug auf Kulturgutschutz schlimmste Befürchtungen zu.
Sie stehen regelmäßig in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort in der Ukraine. Sie haben schon gesagt, noch kann man den Schaden nicht richtig ermessen. Wird es denn trotzdem Hilfe geben aus dem europäischen Ausland? Und wenn ja, wie kann da geholfen werden?
Also wir hoffen zum Beispiel als NGO, das ist das Ukraine Art Aid Center, eine NGO oder Graswurzelbewegung, die sich im vergangenen Jahr zusammengetan hat aus Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern, dass wir da helfen können. Wir sind im vergangenen Jahr mit immerhin 3 Millionen Euro seitens des BKM ausgestattet worden. Im Moment warten wir dringend auf die entsprechend äquivalente Hilfe für dieses Jahr. Die ist uns zwar mündlich zugesagt worden, bislang warten wir aber noch darauf. Und im vergangenen Jahr konnten wir über 600 Orte der Kultur, Archive, Museen, auch archäologische Stätten in der Ukraine helfen mit Materialien wie Generatoren, aber auch Entfeuchtungsgeräte, Verpackungsmaterial. Und genau das wäre jetzt sozusagen in einer Taskforce-Aktion dringend notwendig, jetzt auch ganz akut wieder zu helfen. Denn man muss sich das einfach vorstellen, da zerrinnt wirklich die Zeit vor unser aller Augen. Wenn Sie Objekte, die durch Feuchtigkeit beschädigt wurden, nicht so schnell wie möglich konservieren, dann nehmen Sie irreparablen Schaden. Also es wäre dringend notwendig, dass wir jetzt helfen könnten, aber allein uns fehlen seitens der Politik im Moment noch die Mittel.
Die Briten haben im Zweiten Weltkrieg auch Talsperren in Deutschland bombardiert und empfinden dies inzwischen auch als Kriegsverbrechen. Sehen Sie das auch so? Ist das ein Kriegsverbrechen, was da gerade passiert ist?
Selbstverständlich. Es ist ein Kriegsverbrechen. Und man muss sagen, dieser bewusst intendierte Zug, eine ukrainische Kultur auszulöschen, wäre, wenn wir da mit Raphael Lemkin argumentieren würden, der für die UNO den Genozid definiert hat, das, was ein Genozid beinhaltet, dann ist auch die Vernichtung einer Kultur ein Genozid. Und das trifft im Moment tatsächlich auf die Ukraine zu, denn es wird in tausendfacher Weise im Moment versucht, die ukrainische Kultur auszulöschen, die Objekte in den Museen zu treffen, einzelne Museen auch zu bombardieren, Raubzüge durch Museen zu begehen. All das haben wir im letzten Jahr deutlichst festgestellt. Da ist auch die Beweislage völlig eindeutig. Und insofern ist es eben nicht nur ein Kriegsverbrechen, es ist tatsächlich ein Genozid an der ukrainischen Kultur.
Professor Heck, und um nochmal auf den Staudamm zurückzukommen, geht da gerade sinnbildlich die ukrainische Kultur unter, beziehungsweise tatsächlich?
Also so pessimistisch bin ich wiederum nicht, denn ich merke, dass mit jedem Versuch, hier ein weiteres Exempel zu statuieren oder wie auch immer die ukrainische Kultur zu schädigen, der Widerstandswille der Kolleginnen und Kollegen vor Ort wächst. Das ist unglaublich erstaunlich. Einerseits ist es natürlich jetzt auch gerade am Mittwoch war es in unserem letzten Zoom zu spüren, erstmal eine große Verzweiflung, Betroffenheit zu spüren. Aber danach kommt wieder der ungeheure Wille, sich dem entgegenzustellen. Wir haben da zum Beispiel mit zwei Kollegin aus Saporischschja gesprochen. Es ist ja auch der benachbarte Oblast zu Kherson. Im Museum dort sind von über 100 Mitarbeitern tatsächlich nur 10 ungefähr in den Westen gegangen. Ich glaube, 16 oder 17 sind im Moment an der Front. Aber ein großer Teil nach wie vor ist dort im Museum tätig und ist sehr, sehr gewillt, sich dieser Aggression entgegenzustellen. Und das sind Museen, ich muss da immer wieder sagen, ich bin von der Tapferkeit jedes Mal völlig beeindruckt. Das ist ein Museum, was in diesem Ort, der Saporischschja, liegt, der zu 70% russisch besetzt ist. Und diese 30%, wo auch die Stadt und das Museum liegen, sind sozusagen unter ukrainischer Kontrolle. Und dort ist das Museum aber seit über einem Jahr so gefährdet, dass sie täglich auch mit Raketenangriffen rechnen müssen. Und dadurch, dass es nur 35 Kilometer von der Front entfernt liegt, wäre eine Rakete nur in 45 Sekunden bereits am Museum. Also das sind wirklich extreme Bedingungen, dass die Kolleginnen und Kollegen im Moment gegen die Flut, aber auch gleichzeitig gegen den anhaltenden Beschuss kämpfen müssen. Und trotz allem ist der Mut, sich dem entgegenzustellen und für die Objekte einzustehen, ungeheuer und sehr beeindruckend.
Professor Kilian Hecke, Ukraine-Beauftragter des Deutschen Verbandes der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, mit einer Einschätzung der verursachten Schäden an Kulturgütern durch die Zerstörung des Staudamms in Nowa Kachowka. Ob über dieses schreckliche Ereignis schon jemand ein Gedicht geschrieben hat und wenn ja, wie viel von der Gewalt, dem Elend mag es enthalten? Zwar sind politische Themen nicht vordergründig in der Lyrik zu finden, aber sie schwingen häufig mit. Immer wieder schleicht sich Krieg, Kampf auch in die Poesie ein. Wie jetzt auch bei der traditionellen Auftaktveranstaltung des 24. Poesiefestivals in Berlin deutlich wurde. Und so geht es bei den Werken der rund 120 Dichterinnen und Dichter auch um den Krieg in der Ukraine, sexualisierte Gewalt oder die Traumata der Gewaltherrschaft der Taliban. Das Motto scheint deshalb umso passender. No one is an island. Niemand ist eine Insel. Es erinnert wohl nicht von ungefähr an das berühmte Gedicht des englischen Schriftstellers John Donne, No Man's an Island, in dem er darauf hinwies, wie sehr das Wohl des Einzelnen vom Wohl der Gemeinschaft abhängt. Cornelius Wüllenkämper über ein Poesiefestival, das in lauten und leisen Tönen auf den Zustand der Welt blickt.
Der Dresdner Theologe und Dichter Christian Lehnert gab beim Auftakt Weltklang, Nacht der Poesie, Lebewesen eine Stimme, die es bisher wohl eher selten in die Welt der Poesie geschafft haben. Lehnerts naturlyrische Epiphanien beschäftigen sich mit Plankton, Blaualgen, tiefen Bakterien, die bei 100 Grad und ohne Sauerstoff in der Erdkruste leben, und auch mit dem Kolibakterium.
So warm sind Raum und Zeit, Gefäß, das für mich lebt, mich birgt und dorthin trägt, wo Nahrung mich umschwebt.
Lehnerts Naturlyrik, die das Leben als Netzwerk versteht, passte gut zum diesjährigen Festivalmotto. Niemand ist eine Insel, war aber nicht als programmatische Vorgabe oder thematische Rahmung zu verstehen, sondern vielmehr als ein offenes Gesprächsangebot. In einem dreistündigen Lesungsmarathon lauschte ein hochkonzentriertes Publikum im vollbesetzten großen Saal der Akademie der Künste der Stimmen- und Themenvielfalt gegenwärtiger Dichtkunst. Unter anderem ging es um die Krisen der Welt, allen voran um den Krieg in der Ukraine. Die 1976 in St. Petersburg geborene Dichterin Polina Barskova etwa schreibt über den Angriff auf die Ukraine, den sie in ihrem Gedicht »Tag der Niederlage« als einen zähen Albtraum beschreibt, der ein Schweigen hervorbrachte, das wie taubes Heulen klingt. Barskova, die in den USA lebt und lehrt, zeigte eindringlich, wie man jenseits von literarischem Aktivismus Politik in Poesie einschreibt. Die neue Festivalleiterin Katharina Schultens versteht Dichtung denn auch als Medium des gesellschaftlichen Diskurses.
Es geht tatsächlich darum, Gespräche herzustellen, wieder in Dialog zu kommen, in Diskurs zu kommen, was, glaube ich, im Moment ganz wichtig ist. Und Poesie kann, glaube ich, Menschen auf eine Art und Weise erreichen oder treffen, dass man vielleicht danach eine Offenheit hat, um eben wieder zu sprechen. Das ist eigentlich das Ziel des Festivals.
Neben Poesiegesprächen, in denen Dichterinnen und Dichter über thematische Schnittmengen und divergierende Formen ihrer Werke sprechen, verfolgt das Festival verschiedene inhaltliche Schwerpunkte. Bei der Lesung Writing Violence war zu verfolgen, wie sich Gewalterfahrungen in poetische Texte einschreiben.
Man taču nepiestā lielā mīlestība. Nu, paskaties, cik es skaista.
Die lettische Dichterin Madara Grundmane schreibt in entwaffnender Offenheit von ihren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und Geschlechterdiskriminierung. Natürlich schleicht sich bei einem Abend über Gewalt in der Poesie die Frage ein, was Gedichte gegen Unrecht und Misshandlung ausrichten können. Die Ukrainerin Halina Kruk hatte bei ihrer Eröffnungsrede im vergangenen Jahr dazu eine niederschmetternde Antwort formuliert. Der ukrainische Literaturwissenschaftler Bohdan Tokarski wies dagegen nun umso eindringlicher auf die reale Wirkkraft von Dichtung hin. Poesie kann Gewalt artikulieren, sie dokumentieren und an sie erinnern, kann Traumata ausdrücken und kann versuchen, eine andere Sprache zu finden, die sich der Sprache der Gewalt entgegenstellt. Gedichte können Tausende von Protestierenden mobilisieren, sie können Unterdrückten und Ausgestoßenen eine Stimme geben, sie können ein Instrument der Resilienz und des Widerstands sein. Und vor allem können sie einen Ruf nach Empathie und Solidarität aussenden.
And solidarity. Agar ke giriye man kunje khana
jorm nami bud nakard kori. Wie zum Beweis las der afghanische Journalist und Dichter Ramin Mazar aus seinen Texten, die ihn als bekennenden Gegner der Taliban ins Exil gezwungen haben. Während Mazars Familie in Kabul um ihr Leben fürchten muss, ist seine iranische Übersetzerin vom Mullah-Regime inhaftiert worden. Auch auf diese erschreckende Art und Weise führte das erste Festivalwochenende vor Augen, welche akute, verstörende, aber auch tröstende Wirkung Dichtung entfalten kann.
Cornelius Wüllenkämper über die Auftaktveranstaltung des Poesiefestivals in Berlin. Wie schwierig es derzeit auf der Welt zugeht, zeigt sich auch immer wieder in Israel, wo unter der neuen rechten Regierung zunehmend über Kultur, kulturelle Stätten und Orte gestritten wird. So kam es am Donnerstag in dem palästinensischen Dorf Sebastia zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. In dem kleinen Ort droht ein schon länger schwelender Konflikt, um die archäologischen Schätze zu eskalieren. Denn es befinden sich dort unter anderem Überreste einer byzantinischen Kirche, ein Theater und ein Hippodrom. Besuchen israelische Touristen, meist aus dem Siedlerlager Sebastia, werden sie vom Militär begleitet. Und dann müssen Besucher von der palästinensischen Seite weichen. Dagegen reigt sich Widerstand. Josef Kreuturo weiß mehr.
Radikale Siedler beschuldigen neuerdings die Palästinenser, archäologische Schätze im Ort mutwillig zu zerstören. Obwohl die Beweise dafür äußerst zweifelhaft sind, schenkt ihnen die neue ultrarechte israelische Regierung gerne Glauben. Schwere Vorwürfe erhob denn auch Amichai Eliyahu, Minister für nationales Erbe von der rechtsradikalen Partei Jüdische Stärke, als er unlängst den Ort besuchte. Die Leute hier versuchen, das gesamte jüdische Volk auszulöschen. Sie wollen die Geschichte des Volkes Israel ausradieren. Und das werden wir nicht hinnehmen. Deshalb haben wir bei der Gründung des Erbeministeriums Gelder für ein Notprogramm für Judäa und Samaria beantragt, um die Zerstörung und Plünderung der antiken Schätze zu verhindern und auch den Versuch, uns auszulöschen. Schon vor Jahren wurde die archäologische Stätte von den Israelis zu einem Nationalpark erklärt, der nach der antiken Stadt Samaria, hebräisch Shomron, benannt ist. Die soll im 9. Jahrhundert vor Christus von den biblischen Königen Omri und Achav des Nordkönigreichs Israel errichtet worden sein. Allerdings wurde Samaria schon wenige Jahrzehnte später von den assyrischen Invasoren zerstört. Die Palästinenser, die sich als die Ureinwohner des Gebiets begreifen, beanspruchen die Anlage für sich und nennen sie Sebastia, nach der Stadt, die König Herodes hier erst Jahrhunderte später baute. Sie werben für Sebastia als eine der wichtigsten archäologischen Stätten der Palästinensergebiete. Ein 2017 in dem Dorf eröffnetes Museum präsentiert archäologische Funde, die größtenteils aus Rettungsgrabungen im Ort stammen. Forschungsgrabungen palästinensischer Archäologen werden von den Israelis sowohl auf dem Gelände der Städte als auch in dem Dorf selbst systematisch verhindert. Nun hat die israelische Regierung kürzlich ein rund 9 Millionen Euro schweres Entwicklungsprogramm für die archäologische Stätte beschlossen. Die Palästinenser sehen dadurch ihr kulturelles Erbe bedroht. Bürgermeister Mohammed Azem äußerte gegenüber dem lokalen Radiosender Hayat seine Befürchtungen. Es ist ein Judaisierungsprojekt der Besatzungsbehörden und hat zum Ziel, die vollständige Kontrolle über die archäologische Stätte zu etablieren. Sie soll doch offen sein für Besucher aus der ganzen Welt. Die Besatzung aber will die Stätte nur für die Siedler zugänglich machen. Eine alarmierende Entwicklung, die in Sebastia eine neue Situation schaffen soll. Über die konkreten Pläne ist Bürgermeister Azem bereits informiert. Die Besatzungsbehörde spricht davon, das Gelände der Städte vollständig einzuzäunen, eine neue Zufahrtsstraße zu bauen, die auch mit der Straße zu der benachbarten israelischen Siedlung Shaveh Shomron verbunden werden soll. Und in einem weiteren Schritt wollen sie Grabungen durchführen, um Spuren ihrer, wie sie sagen, Vorfahren freizulegen. Dem palästinensischen Protest gegen das geplante israelische Projekt hat sich kürzlich eine kleine Delegation von EU-Diplomaten angeschlossen und den Ort besucht. Der deutsche Diplomat Sven von Burgsdorf, Vertreter der EU in den palästinensischen Gebieten, betonte in seiner Erklärung, dass das Gebiet und seine Kulturschätze allein den Palästinensern gehörten. Wenngleich Bürgermeister Azem solche Gesten begrüßt, hat er doch Zweifel, dass sich die Israelis davon beeindrucken ließen. Azem will versuchen, juristisch gegen die Baupläne vorzugehen und dabei auf den Bodenbesitz der Dorfbewohner pochen, der durch alte Grundbucheinträge belegt sei. Er hofft damit, wenigstens eine Verzögerung der bevorstehenden Bauarbeiten zu bewirken.
Josef Kreuthore über den Streit um das archäologische Erbe in der Westbank, der zu eskalieren droht. Keine Eskalation, keine weltpolitische Brisanz, aber doch ein Ärgernis dürfte vor 40 Jahren eine nicht gezeigte Ausstellung von Jean-Michel Basquiat gewesen sein. Anfang der 80er entdeckte die Kunstwelt den damals noch als Graffiti-Künstler bezeichnenden jungen Maler. Sein Ruhm wuchs mit jedem Bild, mit jedem Foto, das ihn an der Seite von Andy Warhol und anderen Größen der New Yorker Kunstszene zeigte. Im Sommer 1982 lud der italienische Galerist Mazzoli ihn zu einem Arbeitsaufenthalt in Modena ein. In einer Fabrikhalde fertigt Basquiat innerhalb einer Woche 8 große Werke. Nur die geplante Ausstellung, die kommt nicht zustande. Jetzt wird sie mit 40 Jahren Verspätung in der Fondation Bayerle gezeigt. Christian Gampert hat sie gesehen.
Das ist wirklich eine schön gehängte Ausstellung. Zum Entree im Foyer ein zwischen Gelb und Blau changierendes Großformat, das einen Venustorso mit Früchten und einer engelhaft weit die Arme spreizenden Frauenfigur kollagiert. Basquiat hat sich mit italienischer Kunstgeschichte offenbar ebenso beschäftigt wie mit der Tradition des Stilllebens. Dann in einem sommerlich lichten Saal 7 weitere sehr große Bilder, die 1982 in Modena entstanden. Das Beste davon ist in der Farbwirkung poppig optimistisch, Schwimmbad blau und sandiges Ocker. Es verbindet dann aber einen zähnebleckenden, zum düsteren Todesboten verwandelten Uncle Sam, die amerikanische Nationalfigur mit Zylinder, mit kryptischen Zahlen und Botschaften. Titel: Die Schuld der vergoldeten Zähne. Also, es geht durchaus um den weißen Mann, der die Schwarzen ausbeutet. Anfang der 1980er Jahre war das in den USA ein noch heißeres Thema als heute und Jean-Michel Basquiat war der erste schwarze Künstler, der vom Betrieb entdeckt wurde. Ein Schwarzer, der malt. Damals offenbar eine Sensation, Kuratorin Iris Hasler.
Man muss sich so vorstellen, dass Basquiat wenig Mittel zur Verfügung hatte. Er hat eigentlich auch auf allem gemalt, was er gefunden hat. Auf ganz bekannt sind die Türrahmen, auf Kühlschränken.
Kaum jemand malte Anfang der 1980er Jahre figürlich. Minimal und Concept Art dominierten neben Andy Warhols Pop. Die neuen Wilden fingen in Deutschland gerade erst an. Basquiat war mit seiner Herkunft aus der New Yorker Musik-, Drogen- und Künstlerszene ein ideales Objekt für einen Kunstmarkt, der nach Neuheiten und auch nach neuen Identitäten gierte. Der italienische Galerist Emilio Mazzoli lädt Basquiat nun im Frühsommer 1982 nach Modena ein, und stellt ihm eine Fabrikhalle mit großen, bereits gespannten Leinwänden zur Verfügung. Diese Art von Kunstförderung hat durchaus etwas Ambivalentes. Nun mach mal, hier sind die Leinwände.
Er hatte davor so gut wie keine Ausstellung. Und man sieht gut, wie er sich von den kleineren Gemälden, die er zuvor malte, löst und versucht, wie er in so einem großen Format malen kann.
Basquiat äußert sich im Nachhinein nicht sehr positiv über die Modena-Episode. Sein Unwille äußert sich möglicherweise auch in unterkomplexen Bildern wie einer comicartig gezeigten Kuh, die von einem seltsamen Hirten mit Heiligenschein auf grüner Wiese gehalten wird. Auch ein vor badezimmergrünem Hintergrund stehender Stier, der auf die Wiese scheißt oder soll man sagen defäkiert, ist trotz expressiver Anklänge eher ein Bild lustiger Arbeitsverweigerung. In den anderen Modena-Bildern arbeitet Basquiat aber schon weitgehend mit jenen Elementen, die ihn später sehr berühmt machten, expressiv gemalte Gestalten, umgeben von Schriftzeichen und comicartigen Elementen. In der Modena-Phase recken die Figuren oft beschwörend, abwehrend oder aggressiv die Arme. Es sind Engel oder bisweilen auch Teufel. Die Bildgründe sind Farbflächen oder heftig zugekleckst oder gestisch bearbeitet oder zerkratzt. Comic und Pop, Pollock oder Cy Twombly, die scheinbar naive Kunst des Jean Dubuffet, es gibt genügend Referenzen. Ein Bild zeigt einen schwarzen Jungen mit Hund vor einem wassersprühenden New Yorker Hydranten, eine dort übliche Art der Abkühlung im Sommer. Allerdings ist der Junge ein Skelett und das Wasser feuerrot und die Basquiat-ähnelnde Figur reckt abwehrend die Arme. Die Modena-Bilder wurden 1982 nicht ausgestellt, weil Basquiats New Yorker Galeristin Annina Nosei Rechte geltend machte. Mazzoli bezahlte Basquiat für seine Arbeit und verkaufte die Bilder unter Vermittlung von Nosei an private Sammler. Mitten im Basquiat-Hype. Es haben sich damals also alle gesund gestoßen. Insofern korrespondiert diese schöne Ausstellung sehr gut mit der gerade laufenden Messe Art Basel, wo reiche Menschen Kunst gucken und Kunst kaufen.
Christian Gampert über Basquiat, The Moderner Paintings. Auch im Sudan vernichtet der seit Monaten andauernde Konflikt Kulturgüter. Und damit mehr zu den, in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Ja, die afrikanische Zeitung The Continent berichtet von einer, Zitat, Zerstörung von Sudans Vergangenheit und vergleicht die Verwüstung von Bibliotheken, Museen und Glaubensstätten mit der Zerstörung von Afghanistans Kulturschätzen durch die Taliban. Dem Bericht zufolge brannte bei den Kämpfen zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces RSF die Bücherei der Alia-Universität in Omdurman aus, eines der wichtigsten Archive für die Geschichte und Kultur des Sudan. Dem Feuer seien handgeschriebene Manuskripte und seltene Bücher zum Opfer gefallen. Auch bei der Übernahme des Nationalmuseums in der Hauptstadt Khartoum durch die RSF sei es zu Schäden gekommen. Betroffen seien auch historische Stätten wie etwa der alte Markt in Omdurman, der ebenfalls bei einem Brand zerstört wurde. Der griechische Komponist Yannis Markopoulos ist tot. Der 1993 in Iraklio auf Kreta geborene Komponist gehörte seit den 60er Jahren zu den führenden Musikern des Landes, lebte aber während der griechischen Militärdiktatur von 1967 bis 1974 zeitweise in London. Populär wurde er mit Protestliedern gegen die Diktatur, aber auch mit Kompositionen, in denen er dem klassischen Sinfonieorchester traditionelle Instrumente hinzufügte. Weltberühmt wurde er 1976 als Komponist der Titelmusik zur britischen Fernsehserie Who Pays the Ferryman, die monatelang auf Platz 1 der britischen Charts war. Für die meisten seiner Kompositionen aber nahm er Stoffe der griechischen Sagenwelt. Für die Kulturfeiern vor den Olympischen Spielen 2004 komponierte er beispielsweise ein Bühnenwerk, das auf der Dichtung Erotokritos basiert, eine der populärsten Liebesgeschichten Griechenlands. Ein Ausschnitt aus Erotokritos von Yannis Markopoulos. Der frühere griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras nannte den Komponisten einen Mann der Musik, der seiner Zeit voraus war. Die Autorenvereinigung Pen Berlin, die sich nach Konflikten innerhalb des deutschen Pen-Zentrums gegründet hatte, hat gestern den ersten Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Bei einer digitalen Versammlung wurden 85 neue Mitglieder gewählt, darunter Esther Kinski, Felicitas von Lovenberg, Gerd Köhnen und Harald Martenstein. Damit wächst der Pen Berlin auf nahezu 600 Mitglieder, unter denen nicht nur Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, sondern auch Journalisten, Verlegerinnen und Sachbuchautoren.
Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend, ein Thema: der Kirchentag. Und der evangelische Kirchentag, das war Kultur heute. Am Mikrofon der Sendung Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.